Kreis ab. Die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Donny Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 56 von Kreisab. Wir sind ja ein wenig mehr als ein Jahr alt und bewegen uns steil auf Episode 60 zu. Nächste Woche gibt es übrigens einen Jahresrückblick, da seid ihr hoffentlich alle wieder mit dabei. Aber aktuell wollen wir uns vor allem noch auf das Geschehen in der Handballwelt konzentrieren des letzten Wochenendes. Und da stand mal wieder einiges auf dem Programm. Wir haben eine prall gefüllte Sendung. Es gibt zum Abschluss ein Interview mit dem neuen Trainer der Füchse Berlin, Erling Gur-Richardson. Es ist das erste Mal, dass er in Deutschland ein ausführliches Interview gibt. Claudia Stehr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen spricht mit uns über den Coup Johann Schöstrand Richtung MT Melsungen und Thomas Rademacher, der für die Rheinische Post unterwegs ist, spricht über den leicht überraschenden Sieg des Bergischen HC gegen die Füchse Berlin. Das kommt aber später. Zunächst begrüße ich Dauergast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Ja, am Wochenende habe ich es gesagt, der Spielkalender war mal wieder pickepacke voll. Flensburg gegen Kiel hat natürlich alles in den Schatten gestellt, was irgendwie sonst noch los war. Eine Partie, die das Meisterschaftsrennen ja dann doch wieder aufgemacht hat, aber gleichzeitig wieder geschlossen hat, habe ich so das Gefühl. Denn am Ende gab es eine Situation mit Ex-Nationalspieler Holger Glandorf, der sich dabei sehr, sehr schwer verletzt hat. Von dieser Stelle natürlich gute Besserung, Holger. Ja, was ist da genau passiert und wie lange wird Glandorf wahrscheinlich ausfallen? Ich nehme mal an, ein halbes Jahr wird es mit Sicherheit sein.
Ja, da kann man von ausgehen. Also Achillessehnenriss dauert ein gutes halbes Jahr. Das heißt, das macht auch bei der Belastung, die er ja in den vergangenen Jahren hatte, jetzt nicht großartig Sinn, da irgendwie vielleicht was noch vorzeitig zu versuchen. Sollte ich mal ganz komplett auskurieren und dann kann er zur Saisonvorbereitung für die neue Saison einsteigen. Und das macht, glaube ich, am meisten Sinn für alle Beteiligten.
Würdest du das auch so formulieren, dass das Meisterschaftsrennen im Prinzip offen war bis zu dem Moment, wo sich Glandorf verletzt hat?
Naja, wir haben ja noch die Rhein-Neckar-Löwen, die sollten wir nicht außer Acht lassen. Also die sind momentan wieder Tabellenführer durch den Flensburger Sieg und von daher ist das Meisterschaftsrennen offen. Ob die SG Flensburg-Handewitt auf Dauer dann da in diesem Dreikampf mit dabei sein wird, das ist dann eine andere Sache, aber entschieden ist das Meisterschaftsrennen nicht.
Laut SG Flensburg-Handewitt wird es keinen Nachkauf geben. Aus deiner Sicht die richtige Entscheidung, weil da muss ja schon das Finanzielle fehlen. Aber eigentlich müsste die Versicherung ja das Gehalt von Holger Glandorf übernehmen. Denn wir haben es schon mehrfach gesagt in dieser Sendung, beziehungsweise vor allem ich habe es gesagt, Johann Jakobsen ist für mich nicht annähernd gleichwertig. Und Thomas Mogensen auf der Mitte, der kriegt auch schon auf dem Zahnfleisch. Das könnte richtig eng werden da personell.
Ja, das wird man sehen, ob das eng wird. Natürlich muss man auch sehen, auf welcher Position Holger Glandorf spielt. Es ist der rechte Rückraum. Da ist Qualität wirklich rar gesät. Und da muss man natürlich auch erstmal einen Spieler finden. Und ich denke mal auch, wenn man sich die Lehren aus dem Vorjahr anguckt, wo man auf Rückraum links dann noch nachgekauft hat und die Qualität nicht so sonderlich war, da sagt man sich dann auch, vielleicht spart man lieber das Geld und nimmt dann wirklich nur einen Spieler unter Vertrag, falls er wirklich zu 100% passen sollte und auch einschlagen kann. Aber das ist halt wirklich schwierig im Vorfeld zu wissen. Also von daher ist man da als SG vielleicht auch ganz gut beraten, da den Euro zusammenzuhalten. Und vielleicht ist es auch für Johann Jakobsen jetzt die Zeit. Zum Glück hat man ja letztendlich die Weihnachtspause, die WM-Pause, da so ein bisschen jetzt im zweiten Halbjahr diese Integration zu schaffen. Also wir müssen das ja auch immer mal so ein bisschen sehen. Gerade Neulinge in der Liga brauchen oftmals ein halbes Jahr und vielleicht überrascht er uns in der Rückrunde.
Es wäre auf jeden Fall der SG Flensburg-Handewitt sehr zu wünschen. Dann wollen wir nochmal auf das Spiel selber zurückkommen. 26-22 das Endergebnis für die SG Flensburg-Handewitt. Vorher hättest du wahrscheinlich dein Geld auf den THW Kiel gesetzt, oder?
Naja, also ich habe mir abgewöhnt, auf Handballergebnisse zu wetten. Wer die Partien zwischen Flensburg und Kiel in der Vergangenheit verfolgt hat, der hätte statistisch sehen können, dass Flensburg diese direkten Duelle doch häufiger gewonnen hat. Von daher war das nicht so eine ganz klare Sache, zumal es ja auch in der Flens Arena war. Also da hätte ich nicht unbedingt auf den THW gesetzt. Aber natürlich geht der THW in jedes Spiel als Favorit.
Im Endeffekt hat es dann die gute Abwehrleistung der SG Flensburg entschieden und dazu ein überragender Matthias Andersson. Das war eigentlich der Spieler des Spiels.
Ja, also Matthias Andersson, auch früher mal beim THW gewesen, war natürlich in diesem Spiel wieder einmal herausragend. Also er hatte auch schon schwächere Spiele diese Saison gehabt, aber da hat er wieder einen richtig aus dem Hut gezaubert und auch nochmal mit Blick auf die WM vielleicht den Nummer-1-Status im schwedischen Tor abgeklopft. Und von daher ist das doch ein ganz entscheidender Zug gewesen.
Auf Seiten des THW gab es da einen Spieler, der dich besonders im Negativen enttäuscht hat. Ich meine, Philipp Biecher, der wird wahrscheinlich auch seine Zeit wieder brauchen. Und Dufniak schien jetzt auch nicht bei 100% Leistungsvermögen zu sein.
Ja, der THW hat sich ja generell schon schwer getan die letzten Tage ein bisschen. Wenn man da an das Pokalspiel gegen Nettelstedt denkt, wo dann Dufniak in der Schlussminute wirklich nochmal mit einer Energieleistung dieses Ding gedreht hat. Von daher, es ist halt immer tagesformabhängig und man muss natürlich auch sagen, man kommt immer nur so gut zum Zuge, wie es der Gegner auch zulässt. Und das ist dann natürlich immer mal ein bisschen vielleicht ein bitter, wenn man da einen schwächeren Tag erwischt, gerade in so einem wichtigen Spiel, aber damit muss man halt umgehen können und gerade Dufniak hat jetzt in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viel entscheidende Spiele für den THW geleistet, also gönnen wir ihm auch mal ein Spiel vielleicht mit weniger Fortune. Aber vielleicht war auch Flensburg einfach nur sehr, sehr gut vorbereitet.
Das sind sie relativ oft mit Lubomir Franjes und dem Trainerstab, der das immer sehr, sehr gut löst und dementsprechend ist es jetzt nicht komplett verwunderlich, dass sie einen guten Plan gefunden haben, um da den THW Kiel in Schach zu halten. Du hast es gerade schon angesprochen, DHB-Pokal stand ja letzte Woche auch auf dem Programm und es gab die Auslosung für das Viertelfinale, einen richtigen Kracher. Wird es geben am 4. März, beziehungsweise Anfang März, das genaue Datum steht noch nicht komplett fest. Die Rhein-Neckar-Löwen treffen auf den THW Kiel, der VfL Gummersbach trifft auf die SG Flensburg-Handewitt. Der Zweitligist, der einzig verbliebene SCD-HFK Leipzig, trifft auf die Füchse Berlin, scheint mir eine machbare Aufgabe durchaus zu sein, und der SC Magdeburg auf frisch auf Göpping. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welche vier es dann nach Hamburg zum Final Four schaffen? Also, ich gebe dir mal eine Vorlage. Magdeburg, Leipzig, Flensburg und Kiel.
Würde ich widersprechen.
Ja, wo?
Also ich sehe schon, dass, also Magdeburg-Göppingen sehe ich als durchaus offen, auch wenn Magdeburg natürlich in der heimischen Halle favorisiert ist. Dem SCDLFK Leipzig traue ich mit dennoch diese Kuh nicht zu, die Füchse zu bezwingen. Da fehlt, glaube ich, doch noch ein ganzes Stück an Qualität. Leipzig ist eine gute Mannschaft, hat einen guten Trainer, aber für die Füchse wird das nicht reichen. Gummersbach-Flensburg ist ein sehr, sehr schönes Duell, gerade mit dem Heimvorteil für Gummersbach. Ich denke mal, da werden wir vielleicht auch in der Halle dann sein beide, könnte ich mir vorstellen. Das sehe ich auch Flensburg vorne, aber Rhein-Neckar-Löwen gegen THW Kiel, auch da völlig offen und im Pokal, du magst mich korrigieren, aber das letzte Pokalduell der beiden haben auch die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen.
Das ist absolut korrekt, war jetzt auch nur aus dem Bauch heraus mal ein bisschen was, aber da sieht man ja, du siehst es im Prinzip komplett anders und das ist ja das Schöne, also wir haben glaube ich vier ganz, ganz tolle Duelle im Viertelfinale erwischt, schade, dass da auch schon die Rhein-Neckar-Löwen auf den THW Kiel treffen, das sind natürlich zwei Mannschaften, die wir gerne auch beim Final Four sehen würden und damit hätten wir auch dieses Thema besprochen und wir gehen ein wenig weiter, wir wollen das nur kurz anteasern, denn eine Sondersendung über die Trainerentlassung beim HSV ist nämlich in Planung. Christian Godin ist nicht mehr länger verantwortlich für den sportlichen Bereich bei den Hamburgern. Kurzes Statement von dir dazu. Ist wieder sensationell, was da beim HSV los ist.
Ja, also man wundert sich dann doch schon ab und zu wieder letztendlich. Es haben alle gesagt, die Meisterschaft ist nicht der Anspruch. Wenn man sich jetzt die Pressemitteilung oder Statements von HSV-Verantwortlichen anhört, dann muss man ja sagen, es wurde ja sogar das Wort Abstieg schon in den Mund genommen. Es ist vielleicht bei 8 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrang und 20 Punkten auf der Habenseite vielleicht doch noch ein bisschen hochgegriffen, auch wenn ich das letzte Woche gesagt habe, dass man sich vor 25 Punkten noch nicht sicher sein sollte über den Klassenerhalt, aber ja, ich weiß nicht, also gerade dieser, wenn man sieht, dass man in die Saison mit 2-10 Punkten gestartet ist und jetzt letztendlich mit einer ausgeglichenen Punktebilanz dasteht, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Es wurde viel spekuliert, ob sich die Spieler wieder bei Andreas Rudolph beschwert hätten und es deswegen entsprechend dazu kam, Boudin soll sich erdreistet haben, doch morgens auch Trainings anzusetzen, was in Hamburg wohl unüblich war. Da kann dann jeder selbst seine Schlüsse rausziehen, was denn Profi-Handball insgesamt bedeutet und ob es vielleicht auch der Grund ist, warum man in den ganzen Jahren seit Gründung praktisch nur jeden Titel mehr oder weniger einmal gewinnen konnte. Ich glaube, Pokalsieger sind sie zweimal geworden, wenn ich mich nicht irre. Aber die Punkteausbeute im Vergleich zum damaligen Etat ist dann doch ein bisschen mager.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Jahrelang eine sensationelle Truppe beisammen gehabt. Es ist verhältnismäßig wenig bei rausgekommen und sollte das tatsächlich stimmen, dann muss man sich ein wenig auch hinterfragen als Profi, glaube ich, denn im Prinzip ist es ja der Beruf und da kann man vielleicht durchaus mal auch regelmäßig ein bisschen früher aufstehen. Dann soll es das dazu auch schon gewesen sein, denn wir haben noch ein paar Sachen, die wir besprechen wollen. Wir bleiben noch beim Männerhandball. Gleich sprechen wir auch noch kurz über das EM-Finale der Frauen. Christoph Schindler hat seinen Vertrag in Gummersbach verlängert, also auch eine wichtige Personalie da, nachdem Raúl Santos zuletzt schon seinen Vertrag verlängert hat. Die machen anscheinend da heimlich still und leise gute Arbeit.
Ja, das sieht so aus. Da muss man auch mal Frank Flatten für loben. Also er hält zumindest die Leistungsträger im Moment beisammen. Ob es dann irgendwann dazu kommt, dass man auch noch den einen oder anderen wieder extern bekommt, das wird man dann abwarten müssen. Aber gerade natürlich in den letzten Jahren mit jungen, hungrigen Spielern hatte man doch ein extrem glückliches Händchen gehabt. Wenn man sieht, dass man mit Simon Ernst schon einen Spieler im erweiterten Kader hat, mit Andrea Schröder und Julius Kühn zwei Rückraumlinke auf den Sprung in die Nationalmannschaft hat, dann ist man da wirklich schon recht solide aufgestellt. Raúl Santos ist bester Feldtorschütze der Bundesliga im Moment, wenn ich mich nicht irre. Das war das noch vor dem Wochenende. Das zeigt eigentlich, welche Qualität der VfL hat. Auch von Kreisläufer Andreas Becker halte ich seit Jahren sehr viel. Also das ist eine gute Truppe.
Ist er immer noch übrigens. Es sei denn, die Datenbank von Handball World ist nicht korrekt. Davon gehe ich aber mal ganz schwer nicht aus. 97 Tore, also kurz vor den 100 steht er. Die wird er dann an den Weihnachtsfeiertagen oder wahrscheinlich schon in dem Spiel davor dann knacken. Und wir bleiben noch kurz in der DKB Handball Bundesliga, der SC Magdeburg. Das ist sicherlich ein Verein, über den wir demnächst auch nochmal häufiger sprechen werden, wenn es so weitergeht. Vor allem 6. Sieg in Serie. Es geht jetzt zu Hause gegen den Bergischen HC. Da lockt also der 7. Sieg in Folge. Und das wollte ich auch nur kurz erwähnen, denn der SCM macht, glaube ich, auch in dieser Saison einen sehr, sehr guten Job. Und ich glaube, der Europacup, der ist kaum noch vermeidbar, weil man einfach sehr, sehr souverän auch auftritt. 11 Minuspunkte hat man sich ein bisschen abgesetzt da von den Mannschaften ab Platz 5, ab Platz 6, wo es ja sehr, sehr eng zugeht. Also demnächst Thema nochmal der SC Magdeburg. Und wir gucken ein bisschen noch voraus auf die Spiele, die jetzt eben in den kommenden Tagen anstehen. Das habt ihr euch ja gewünscht, dass wir da ein bisschen genauer drauf schauen. Vor allem zwei Duelle finde ich sehr, sehr interessant an den kommenden Tagen. Melsungen gegen Flensburg und Göppingen gegen Magdeburg. Wirst du die beide gucken? Wirst du lieber lecker essen mit der Familie oder wie sieht es da bei dir aus? Es sind schon zwei Spiele, wo man sagen muss, ja, da kann man auf jeden Fall mal einschalten, beziehungsweise sollte man einschalten.
Ja, ich denke, dass ich beide schauen werde. Bei einem habe ich auch Redaktionsdienst, also von daher wird sich das nicht vermeiden lassen, dass man da am zweiten Weihnachtsfeiertag dann auch mal entsprechend vor dem TV verbringt. Es sind halt immer die zuschauerträchtigen Tage. Von daher werde ich da auch am Feiertag nicht im kompletten Kreis der Familie die ganze Zeit sein. Wenn ich dich aber noch korrigieren darf, mit seinem letzten Tor und seiner Verletzung ist Volker Landorf noch an Raúl Santos vorbeigezogen.
Oh.
Der hat 98 Feldtore.
Das ist mir gerade tatsächlich entgangen, denn Holger Glandorf ist ja in Anführungsstrichen nur 10. der Torschützenliste der Handball-Bundesliga und Raúl Santos tummelt sich da in den Top 3, Platz 2 derzeit für den jungen Österreicher. Ja, sportlich gesehen müssen wir natürlich auch noch auf die beiden Duelle eingehen. Was erwartest du dir denn von den Spielen Melsungen, Flensburg und Göppingen gegen Magdeburg? Sind zwei offene Duelle.
Ja, es sind zwar offene Duelle, bei Melsungen ist halt immer so ein bisschen die Tagesform abhängig. So ganz das Image der launischen Liga haben sie für mich noch nicht abgelegt. Ich hätte sie diese Saison ein bisschen stabiler erwartet. Hatte ja auch das Glück, Melsungen und Magdeburg in der Saisonvorbereitung schon in Rothenburg an der Fulda zu sehen, als es um den Sparkassenhandballcup ging. Und beides sehr, sehr starke Mannschaften. Also klar, Göppingen kann mit einem Sieg gegen Magdeburg da wieder richtig Zugfühlung zum SCM aufbauen. Auch mit Blick auf den Pokal vielleicht so das ein oder andere Zeichen schon setzen. Melsungen ist gegen Flensburg schon in der Außenseiterrolle natürlich. Wird das aber jetzt auch gerade durch diese Verletzung von Holger Lahndorf extrem interessant werden, welche Lösungen man da findet mit Johann Jakobs.
Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und deswegen nochmal wärmstens empfohlen. Ich bin mal so frei und gebe die Termine durch. Also am 23.12., sprich morgen um 20.15 Uhr, Livestream auf sport1.de, Melsungen gegen SG Flensburg-Handewitt, und davor um 19 Uhr gibt es sogar noch ein Live-Spiel im Fernsehen, Kiel gegen den HSV, und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17.15 Uhr auch auf sport1, frisch auf Göppingen gegen SC Magdeburg. Das soll es gewesen sein in diesem Take vom Männerhandball. Wir wollen noch kurz zu den Frauen gehen. Du als großer Frauenhandball-Experte, wie kann man denn abschließend bewerten, was Norwegen bei dieser EM da wieder geleistet hat in Ungarn und Kroatien? Ich hatte so ein Gefühl von, die haben mal eben wieder nebenbei den Titel mitgenommen.
Ja, es ist bemerkenswert. Man könnte vielleicht die Norwegerinnen als ein bisschen, ja, das ist die Diesel-Europameisterschaft nächstes Mal. Die brauchten erst immer irgendwie ein bisschen ein paar Minuten, um auf Touren zu kommen. Also wenn man sich Spiele von Norwegen im Verlauf immer anguckt, ob es jetzt gegen Spanien im Finale war, wo man 5 Tore zurücklag, ob es in der Hauptrunde gegen Dänemark war, die sind immer schwer reingekommen in die Partien. Und haben dann zum Ende hin die Partien gedreht. Also zur Halbzeit waren sie dann meistens relativ ausgeglichen schon vom Spielstand. Und die zweite Halbzeit war eigentlich immer ihre Halbzeit, wo sie dann entsprechend gepunktet haben. Ja, ein bisschen überrascht war ich letztendlich, dass die Außen nicht ganz so gut zum Zuge kamen bei Norwegen dieses Mal. Also auf Linksaußen Camilla Herrem und Sanna Solberg haben jetzt nicht das stärkste Turnier einer norwegischen Mannschaft gespielt. Auch auf Rechtsaußen Lene Riegelruth war auch nicht so auf dem Top-Niveau, wie das vielleicht schon mal vor ein paar Jahren war. Das lief aber dann ausgerechnet, und das muss man ja berücksichtigen, ja, mit der dritten Torhüterin. Also Kathrine Lunde war in der Babypause. Kari Alvik-Grimsbø verletzt sich im ersten Spiel auch an der Achillessehne gegen Rumänien, hatte damals eine überragende Quote von 48%. Und Silje Solberg wird dann am Ende in der Statistik die beste Quote aller Torhüterinnen aufweisen. Das ist natürlich schon bemerkenswert.
So einen Ersatz hätte man sich beim DHB-Team auch gewünscht, kann ich da nur sagen. Und zwar für Susan Müller auf der halbrechten Position und natürlich auch für Isi Klein. Das wäre schön gewesen, wenn wir da noch eine gute Linkshänderin von Format mit dabei gehabt hätten. Die Norwegerinnen reisen dann einfach mit der dritten Torhüterin an und werden mal eben nebenbei quasi gefühlt Europameister. Herzlichen Glückwunsch da an die Norwegerinnen. Ich denke, insgesamt mehr als verdient. Nur eine Niederlage gab es gegen Ungarn in einem Spiel in der Hauptrunde, wo es für die Norwegerinnen um nichts mehr ging. Und weil uns die Zeit ein bisschen davon rennt, Christian, muss ich dich leider schon verabschieden. Ich habe dich ja auch schon vor einem Jahr gefragt, was es bei euch an Weihnachten zu essen gibt. Ist es immer noch das Gleiche?
Nein, natürlich nicht. Ich werde diesmal Weihnachten mit meiner Freundin ganz gemütlich verbringen. Bei uns gibt's diesmal Wildschwein-Vollbraten und dann gucken wir mal, was dann, wenn wir auf dem Familienbesuchen sind, die Tage danach gibt. Da lassen wir uns überraschen.
Weihnachten, wie immer ein Fest für alle Vegetarier. Christian, ich wünsche dir schöne Weihnachtsfeiertage und wir hören uns dann kommende Woche wieder bei unserem Jahresrückblick. Jetzt geht's dann gleich weiter mit Claudia Stehr. Rund um die MT Melsungen wird's dann gehen. Wir reisen ja heute bei Kreisab ein wenig durch die Republik, damit das termintechnisch auch alles so hinhaut. Und jetzt geht es in Richtung Hessen nach Melsungen bzw. Kassel. Und ich begrüße recht herzlich Claudia Stehr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Hallo Claudia.
Hallo, grüß dich.
Melsungen habe ich gerade schon gesagt. Wir wollen also ein wenig über die MT sprechen, denn uns erreichte da eine überraschende Meldung. Aber bevor wir darüber sprechen, gehen wir kurz mal ein bisschen auf das Sportliche ein. Es gab aktuell, ich möchte mal sagen, fast lockeren Sieg in Gummersbach. 32-26 hat die MT gewonnen. Warst du auch in der Halle?
Ich war leider nicht in der Halle. Wir hatten technische Probleme mit dem Radio und da musste die Übertragung leider ausfallen. Aber gegen Flensburg sollte dann alles wieder funktionieren und gegen Lemgo gibt es auch noch eine Weihnachtsübertragung.
Also da können sich alle Handballfans, glaube ich, drauf freuen, denn das Spiel wird ja auch nicht live im Fernsehen übertragen. Also wer dabei sein möchte bei Melsungen gegen Lemgo, der sollte dann reinhören. Aber ja, dann können wir zu diesem Spiel nicht allzu viel sagen. Aber bist du überrascht von dem Ergebnis?
Also das klare Ergebnis hat mich schon überrascht. Ich habe zwar den eindeutigen Aufwärtstrend der MT in den letzten Wochen gesehen, also der war auch nicht zu übersehen, haben ja auch die Ergebnisse wiedergespiegelt, aber dass es dann auch in Gummersbach so deutlich wird und dass man es vor allen Dingen schafft, auch Carsten Lichtlein zu entnerven, das hat mich doch überrascht, ja.
Es scheint ganz gut vorwärts zu gehen derzeit bei der MT und vorwärts geht es auch auf dem Transfermarkt. Johann Schöstrand vom THW Kiel wird in der kommenden Saison bei der MT zwischen den Pfosten stehen. Man ist ja als Journalist, wenn man da vor Ort tätig ist, meist ein bisschen besser informiert als alle anderen. Wusstest du was? Hast du was geahnt?
Geahnt, ja, dass es letzten Endes wirklich Schöstrand wird, wusste ich ganz konkret allerdings nicht, nee.
Und was sagst du zu der Verpflichtung? Ist das so ein Spieler, der die MT dann noch auf dem Level ein bisschen höher bringen kann, noch ein bisschen näher dran an die, ich möchte mal sagen, aktuell großen drei, Rhein-Neckar-Löwen, Kiel und Flensburg?
Also als allererstes schmerzt natürlich der Abgang von Michael Appelgren, weil ist Appelgren gut in dieser Saison und auch schon in der Vorsaison ist die MT gut. Und der war schon oder ist es noch ein richtig großer Rückhalt. Und Schöstrand, klar, er kommt mit einer ganzen großen Menge Erfahrung, hat aber natürlich auch Schwankungen in seinen Leistungen. Also ich freue mich, dass er da ist, muss man ganz klar auch sagen, oder dass er kommen wird. Denn es ist die wohl beste Lösung, wenn man Appelgren verliert. Und Johann Schillschrand. Und ich hoffe, dass er die MT noch weiter voranbringt, aber Felsingen kann ich ja leider auch nicht.
Es klingt ein bisschen so, als hättest du lieber Appelgren behalten.
Allerdings möchte man vielleicht immer ganz gerne das behalten, was man gerade hat und was gut funktioniert. Also vielleicht liegt doch da dran, weil Appelgren funktioniert, hat in den vergangenen Jahren und auch in dieser Saison bewiesen, was er für ein riesengroßer Rückhalt ist und das hat einfach gepasst. Und deswegen, klar, möchte man das gern behalten, aber also einen Schillstrand würde ich jetzt auch nicht wegschicken und deswegen freue ich mich, dass er da ist oder dass er kommt.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen an die Konkurrenz, dass man eben auch einen großen Namen holt? Der kommt ja schließlich vom THW Kiel, hat vorher in Barcelona gespielt.
Ja, das ist es auf alle Fälle. Aber das war ja bei Torhütern dann schon häufiger so bei der MT. Also wenn man sieht, dass ja auch noch Pelle Sandström im Moment da ist, der ja dann auch gehen wird am Ende der Saison. Das war ja sozusagen der erste große Name, der dann kam. Aus Kiel war Kubesch schon da, der ja dann seine Karriere beendet hat bei der MT. Und ja, jetzt kommt Schillstrand und da haben sie einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Und ich glaube schon, dass das ein Signal ist zu sagen, wir sind die MT und wir können uns auch solche Spieler holen und die kommen auch zu uns.
Den Namen, über den wir eben schon gesprochen haben, der die MT dann leider verlassen wird, aus Sicht aller Melsungen-Fans, ist eben Michael Appelgren, der eine sehr, sehr gute Entwicklung auch genommen hat in den letzten Jahren. Der geht, weil er gerne in der Champions League spielen will. Da kommen jetzt nicht so viele Vereine in Frage. Weißt du was, wo es ihn hinziehen wird?
Also ich denke mal, das ist ja ein ziemlich offenes Geheimnis, dass es die Rhein-Neckar-Löwen sein werden. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt's noch nicht. Die muss ja auch von Seiten der Rhein-Neckar-Löwen kommen. Warten wir es mal ab, aber ich denke mal, spätestens jetzt wird das auch in den nächsten Tagen passieren. Denn, mein Gott, es weiß ja letzten Endes schon jeder. Ne? Also da spricht man ja nichts aus, was völlig unbekannt ist.
Also wer es noch nicht wusste, der konnte es jetzt exklusiv bei Kreisab hören. Ja, dann kommen wir mal zu weiteren eventuellen Neuverpflichtungen. Denkst du, zur kommenden Saison wird da noch was ähnlich Hochkarätiges passieren bei der MT?
Also so richtig viel müssen sie ja nicht tun. Die meisten Spieler haben ja Vertrag und man sieht ja auch, dass es passt. Also das sind mit Sicherheit höchstens Kleinigkeiten. Also die werden jetzt nicht in dieser Saison nochmal oder nach dieser Saison nochmal 4-5 Spieler austauschen. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Klar kann man sagen, vielleicht ein rechter Rückraumspieler, weil ja Malte Schröder, der zwar auch immer wieder gute Spiele macht, aber dann auch mal wieder nicht ganz so gute Spiele, hinter Michael Müller so ein bisschen abfällt oder dass man sagt, man braucht vielleicht noch jemanden, der Patrick Vollgren auf der Mitte mal entlasten kann, weil Vucicic ja doch eher der linke Rückraumspieler als der Spielmacher ist. Also das wären vielleicht Optionen, aber auf allen anderen Positionen ist man ja gut besetzt und da wird, glaube ich, nicht mehr allzu viel passieren. Aber wie gesagt, auch da tappe ich ein bisschen im Dunkeln.
Dann kommen wir mal wieder zurück von den Spekulationen zum aktuell Sportlichen. Der 6. Platz ist es derzeit nach 19 Spielen. Das ist eigentlich ganz gut. 22-16 Punkte, hätte man sich vielleicht einen Tacken mehr erwartet in Melsungen. Wie schätzt du die Hinrunde bisher ein bei der MT, auch in Kombination mit dem EHF Cup, wo man ja auch die Gruppenphase erreicht hat?
Also EHF Cup top, ganz klar, super Leistung, so weit zu kommen und jetzt auch da in der Gruppenphase zu stehen und vielleicht ja sogar da noch ein Schrittchen weiter zu kommen. Also das ist toll für den allerersten Auftritt international. Bundesliga, ja, jetzt auf dem 6. Platz, alles im grünen Bereich, ganz klar und deutlich. Aber ich glaube sogar, dass da durchaus noch ein paar Punkte mehr drin gewesen wären. Also nach der Niederlage zu Hause gegen Gummersbach kam ja zu Beginn der Saison so eine kleine Schwächephase, wo man dann immer wieder Punkte liegen lassen hat, die eigentlich ja möglich gewesen wären. Also ich denke da an diese ganz knappe Niederlage in Hamburg, wo ja Hamburg auch noch nicht gefestigt war zu dem Zeitpunkt und naja, vielleicht sind sie jetzt auch wieder nicht mehr, man weiß es nicht, also da hätte man punkten können. Auch in Magdeburg das Spiel fand ich persönlich nicht überzeugend. Klar, Magdeburg ist jetzt Vierter, spielt eine Bombensaison, aber auch da hätten sie, wenn die technischen Fehler minimiert gewesen wären, durchaus mehr erreichen können. Also da wären mit Sicherheit noch 3-4 Punkte mehr drin gewesen und der 6. Platz ist das, wo sie hinwollen und von daher wollen wir da jetzt nicht meckern. Also haben sich ja jetzt super stabilisiert in den letzten Wochen und sieht schon ganz gut aus jetzt, ja.
Es geht halt relativ eng zu in dieser Saison in der DKB Handball-Bundesliga. Deswegen kann es schnell nach oben und schnell nach unten gehen, aber ich denke, der 6. Platz, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ist mehr als in Ordnung, ja. Eben hast du es auch schon angedeutet, du bist nochmal zu hören in diesem Jahr. Weise doch alle Hörer nochmal darauf hin, wann und wo das genau möglich ist.
Also das ist jetzt zunächst erstmal am 23. das Heimspiel der MT Melsungen gegen Flensburg. Flensburg ja die Mannschaft, die gegen die MT Melsungen noch nie gewonnen hat. Und das ist zu hören auf www.radiohna.de. Und ja, das ist halt eine Komplettübertragung des Handballspiels im Online-Radio. Ja, und weiter geht's dann eben mit dem Auswärtsspiel der MT Melsungen in Lemgo am zweiten Weihnachtsfeiertag und das fängt, glaube ich, um 16:45 an. Und wenn alles mitspielt und die Technik auch so will, wie ich will und wie alle anderen wollen, dann werden das zwei ja komplette Übertragungen von den Spielen werden.
Ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich selber in die Halle gehen werde an diesem Tag, nämlich zum Spiel des Bergischen HC gegen den HC Erlangen. Ich glaube, das wird auch relativ interessant werden. Dann fehlt noch eine Frage zum Abschluss. Was gibt's denn Weihnachten bei dir zu essen?
Weihnachten bei mir zu essen gibt es Rinderfilet.
Das hört sich auch sehr, sehr lecker an. Dann wünschen wir guten Appetit, natürlich ein frohes Fest und einen guten Rutsch, Claudia. Ich denke, wir sprechen uns im neuen Jahr auf jeden Fall wieder und wir fahren jetzt weiter in unserer Reise durch Deutschland und es geht Richtung Bergisches Land. Unsere Reise endet heute mehr oder weniger, also die Reise quer durch Deutschland, im Bergischen Land, nämlich beim Spiel des Bergischen HC gegen die Füchse Berlin, über das wir sprechen wollen. Und in der Leitung habe ich Thomas Rademacher, der für die Rheinische Post unterwegs ist. Hallo Tom.
Hi Sascha.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen über die Begegnung BHC gegen Füchse. Wir waren zusammen in der Halle beim Hinspiel in Berlin, da hat der BHC ordentlich den Hintern versohlt bekommen. 30-25 haben die Bergischen jetzt gewonnen am Wochenende. Für dich relativ überraschend dann, wenn man auch überlegt, das ganze Spiel war eigentlich von Mitte erster Halbzeit an sehr, sehr souverän gestaltet.
Ja, letztendlich unterm Strich ist es vielleicht schon eine kleine Überraschung, aber es wurde auch intern wohl beim BHC Kritik formuliert aufgrund der Leistung in den letzten Wochen. Da hat das ja nicht so unbedingt funktioniert, also in Melsungen waren sehr unterirdisch und auch das Heimspiel gegen Friesenheim war alles andere als gut. Also hat man da schon mit einer gewissen Reaktion gerechnet, die dann eben auch kam. Dass das so gegen Berlin dann reichen wird, also auch in der Form, wie du auch gesagt hast, am Ende auch souverän fast, damit war natürlich nicht zu rechnen. Aber ich bin schon mit einem relativ guten Gefühl, also mit einem guten Gefühl aus BHC-Sicht zu dem Spiel hingefahren.
Woher kam das gute Gefühl?
Ja, wie ich sagte, also ich habe eine Reaktion von der Mannschaft erwartet nach zwei relativ schwachen Leistungen und die ist dann eben auch gekommen.
Jetzt hatte zuletzt bei einem Spiel, es muss das Heimspiel gewesen sein, glaube ich, gegen Nettelstedt, wo wir zusammen auch nach der Pressekonferenz noch mit dem Trainer Seppel Hinze gesprochen haben und gefragt haben, woher kommt das denn, diese Emotionalität in der Abwehr nur bei Heimspielen auf die Platte bringen zu können. Du warst ja auch in Hamburg, da hat man zwar defensiv auch ganz gut gespielt, aber dann kam zum Beispiel diese Heimpleite gegen Friesenheim, die eigentlich so gar nicht in den Plan des BHC gepasst hat. Kannst du dir das ein bisschen erklären, dass man zu Hause meist sehr, sehr gute Leistungen bringt mit wenigen Ausnahmen und auswärts immer wieder ja richtig schwächelt auch?
Ja, die beiden Spiele passen da natürlich nicht so richtig zu, weil es ja in Hamburg eine gute Leistung war und eben gegen Friesenheim nicht. Aber grundsätzlich denke ich, dass es einfach schwer ist. Diese 6-0-Deckung braucht halt sehr viel Feuer, sehr viel Leidenschaft, muss man da aufs Feld bringen. Und das ist natürlich zu Hause, wo einen die Leute unterstützen, einfach leichter, ne? Dann sich da so selber gegenseitig anzufeuern und aufzupeitschen, auch wenn es eben mal gerade nicht so gut läuft. Und auswärts ist es ja eben genau umgedreht. Da hilft ja niemand. Diese Emotionalität muss ja komplett durch die Mannschaft entstehen. Und ich glaube, dass denen das eben noch nicht so gut gelingt. Zu Hause ist es einfach leichter.
Fehlt da der defensive Führungsspieler? Denn Viktor Szilagyi spielt ja meistens nur im Angriff.
Na, das glaube ich gar nicht, dass das das Problem ist. Also ich finde, das Deckungszentrum da mit dem Max Herrmann, Max Weiß, das ist schon extrem gut besetzt. Und also gerade eben, wenn man das gestern wieder gesehen hat, die Deckungsleistung war, ja, mit dem Wort ist man natürlich schnell bei der Hand, aber die war wirklich nahezu perfekt. Die Deckungsleistung war unfassbar gut. Und da möchte man sich auch jetzt momentan niemand anderen vorstellen, dass da irgendwer anders da hinkommt und das noch besser machen könnte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber klar, für sehr, sehr viel Geld. Aber jetzt irgendein Spieler, der da plötzlich die Führungsrolle übernehmen kann, wie das Michael Hegemann letzte Saison gemacht hat. Ja, vielleicht würde der auswärts mal helfen, aber ansonsten, ich sehe gerade das Defizit überhaupt nicht in der Deckung.
Welches Defizit hast du denn gesehen bei den Füchsen Berlin? Wirkten die ein bisschen müde? Also Bart Jaschka, der ist ja nach langer Verletzungspause jetzt wieder dabei auf der Mitte, ist einer, der sehr, sehr viel für seine Halben spielt, immer in diese Lücken reingeht, um dann auch mal einen 7 Meter rauszuholen. Peter Nenadic ist ja mehr so der Torschütze. Wie hat dir das gefallen, was den Spielaufbau auch bei den Füchsen angeht, dann eben gegen diese gute Deckung des BHC?
Ja, die Berliner waren überhaupt nicht wach am Anfang. Also ich hatte den Eindruck, dass sie die erste Halbzeit fast ein bisschen verschlafen haben. Und dann hat der BHC, dem wirklich alles gelungen ist, also nicht nur ja in der Abwehr, sondern eben auch im Angriff, dem wirklich alles gelungen ist, relativ einfach gehabt gegen die Berliner. Die sind eigentlich erst so nach der Pause besser ins Spiel gekommen. Also man kann schon sagen, dass die Leistung von den Füchsen extrem schwach war in der ersten Halbzeit.
Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Füchse, denn das war ja auch für die noch ein relativ wichtiges Spiel, beziehungsweise ist ein wichtiges Spiel gewesen, wenn man mal so auf die Tabelle guckt. 10. Platz, 18 zu 20 Punkte, ist schon enttäuschend, oder? Weil wenn man jetzt gerade auch nochmal das Hinspiel sich in Erinnerung ruft, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen.
Ja, im Hinspiel, da war es dann so, dass der Bergische HC überhaupt nicht auf der Höhe war. Aber tatsächlich, also vor allem wenn man mal guckt, man denkt ja, ach, gegen Berlin, das ist ja jetzt eine Sensation, die zu schlagen. In der Tabelle haben die beiden Mannschaften 3 Punkte getrennt und jetzt ist es, meine ich, noch einer, ne? Das ist schon natürlich, also da können die Berliner überhaupt nicht mit zufrieden sein. Der kompletten Hinrunde, 18 zu 20 Punkten, ist weit unter Niveau, beziehungsweise war jetzt schon ein Rückrundenspiel sogar. Jetzt verlieren sie halt beim Bergischen HC. Also das, ich glaube nicht, dass die in Abstiegsnot geraten. Dafür sind sie natürlich einfach zu gut. Aber die Saison ist schon enttäuschend für die Hauptstädter.
Welche Reaktion haben Dago Sigurdsson und Bob Hanning in der Pressekonferenz dann gezeigt?
Ja, der Bob war gar nicht da. Der ist nicht ins Bergische Land gekommen dieses Mal. Ich weiß gerade nicht warum. Aber ja, der Dago Sigurdsson war extrem wenig amüsiert über die Leistung und hat das dann gesagt, er fallen gar keine Worte ein für die Leistung in der ersten Halbzeit. Und ihm habe jemand gesagt, Flasche leer, und das würde es sehr gut treffen. Und ja, fand ich ganz amüsant eigentlich, den Kommentar von ihm. Und das passt eigentlich dann auch gut.
Wenn man aufs Halbzeitergebnis guckt, 13 zu 19, dann fasst das wahrscheinlich die erste Halbzeit der Füchse Berlin ganz gut zusammen. Ja, kommen wir nochmal zurück auf den Bergischen HC. Eigentlich hatten wir uns ja verabredet für kommende Woche, denn am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel gegen den HC Erlangen, der zuletzt ganz gute Leistung gebracht hat, unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen schlagen konnte. Da war ich auch in der Halle und muss sagen, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wir wollen ja jetzt auch ein bisschen mehr immer vorausschauen hier in Kreisab. Was erwartest du dir von der Partie? Vorher gibt es ja noch ein durchaus schwieriges Auswärtsspiel beim SC Magdeburg, aber ich denke, der Fokus liegt vielleicht auch im Hinterkopf der Spieler schon ein bisschen auf der Begegnung dann gegen den HC Erlangen.
Ja, das denke ich tatsächlich nicht, denn ich glaube wirklich, dass es so ist beim Bergischen HC. Die denken von Spiel zu Spiel, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Diese typischen Floskeln, die Trainer dann gerne raushauen, glaube ich, dass es wirklich beim Bergischen HC so gelebt wird. Trotzdem denke ich, in Magdeburg wird das sehr schwer, weil, wie du ja schon gesagt hast, auswärts spielen sie meist nicht so gut. Dieses Feuer in der Deckung ist häufig nicht so zu entfachen. In Hamburg hat es eben mal ganz gut geklappt. Da war es eine wirklich bittere, unglückliche Niederlage. Aber ich glaube, in Magdeburg hat auch der BRC noch nie gut ausgesehen auswärts. Also ich denke, da wird wenig rumkommen. Dann zu Hause, ja, hätte ich vor dem Spiel gegen Friesenheim eben auch gedacht, dass sie die Friesenheimer schlagen. Ich glaube aber jetzt auch, dass sie Erlangen schlagen. Denn diese Leistung jetzt, das Heimspiel gegen Berlin, in dem wirklich alles funktioniert hat, um es nochmal eben ganz kurz zu erwähnen, ich weiß nicht, ob du noch drauf zurückkommen willst, aber der Christian Hosse hat da wahnsinnig gut gespielt, zusammen mit dem Fabian Gutbrot, beide 8 Tore aus dem Feld. Und in der Schlussphase hatte eben der Björken Gustafsson dafür gesorgt, mit insgesamt 16 Paraden, 2 7-Meter pariert, ist damit auch weiterhin der 7-Meter-Killer in der Liga, der Beste. Hat eben dafür gesorgt, dass sie überhaupt nicht mehr ins Grübeln kamen, der BRC. Also deswegen kamen die Berliner in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr ran, weil der Gustafsson dann auch noch so stark war hinten. Wenn so eine Leistung auch nur ansatzweise kompensiert werden kann gegen Erlangen, auch so sehr sie sich vielleicht verstärkt haben und besser geworden sind, dann wird Erlangen nicht in der Unihalle gewinnen.
Das ist eine klare Ansage und es wäre ja auch enorm wichtig, denn du weißt mich ja, wenn wir privat drüber sprechen, immer wieder darauf hin, dass der BHC noch aufpassen muss. 17 zu 21 Punkte ist aber, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausbeute, auch wenn man vielleicht in Hamburg Punkte hat liegen lassen, die man hätte holen müssen und zu Hause gegen Friesenheim vielleicht, auch wenn die Leistung da insgesamt nicht gestimmt hat, aber man könnte ja sogar mit 21 zu 17 Punkten dastehen und wäre dann im Moment Siebter. Hast du noch Angst, jetzt auch gerade nach so einem kleinen Befreiungsschlag wie gegen die Füchse?
Ja, Angst ist das falsche Wort. Ich bin da weiterhin nicht von überzeugt, dass das so ein, wie es halt aus dem Umfeld manchmal, wenn es gerade gut läuft, zu hören ist, dass das ein Spaziergang wird, dieser Klassenerhalt. Weil ich glaube auch nicht, dass einfach 20 Punkte, 22 Punkte, wie viele sagen, reichen werden, um in der Liga zu bleiben. Denn es sind nur mal 4 Absteiger, es sind 2 Spiele mehr durch ein Team mehr und man braucht da, glaube ich, ein paar mehr Punkte. Und ich denke, dass die Hinrunde für den Bergischen HC, wenn man mal von dem Spiel gegen Hamburg und gegen Friesenheim auch absieht, nahezu optimal gelaufen ist. Sie haben so ungefähr das Maximum an Punkten rausgeholt, was gegen ganz, ganz viele knappe Spiele gewonnen. Und das ist ja wunderbar. Und da freut sich auch hier in Solingen und in Wuppertal jeder drüber, dass das so funktioniert. Also sicherlich auch die lokalen Medien, nicht? Sind ja da schon, man ist ja dann doch nicht völlig neutral dabei. Also da freut sich jeder drüber. Nur, es ist eben dann schon so ein Heimspiel wie gegen Lemgo mit einem gewonnen. Wie funktioniert das dann auswärts? Muss man sich ja schon Sorgen machen aufgrund der ganzen Auswärtsergebnisse, wo erst ein Punkt bei rumkam bisher. Da muss man sich dann natürlich schon fragen, wird man Lemgo auswärts schlagen können? Könnte knapp sein. In Friesenheim genauso. Deswegen, also und die ganzen Auswärtsspiele, die bisher verloren worden sind, welche kann man da zu Hause noch drehen? Mit Berlin haben sie es jetzt geschafft. Etwas überraschend, ja. Aber dann brauchen sie natürlich noch ein paar mehr, die sie dann zu Hause schlagen können, wenn das dann wirklich reichen soll, nur über Heimspiele in der Liga zu bleiben. Ich denke, man muss schon auswärts doch ein bisschen was punkten, um drin zu bleiben. Wenn es nicht gelingt, dann könnte es noch problematisch werden. Trotz der guten, ja, sehr, sehr guten Hinrunde, klar.
Wie viele Punkte hat der BRC auswärts geholt? Ich glaube, einen beim 25-25 gegen Erlangen. Kann das sein?
Ja, hatte ich gerade erwähnt, einen Punkt.
Ja, das ist relativ wenig, muss man sagen. Also, da geht noch ein bisschen was, Bergischer HC. Und das soll es im Prinzip gewesen sein, mehr oder weniger, mit der Sendung von heute. Ich muss dich natürlich fragen, was gibt's Weihnachten bei dir zu essen?
Bei uns gibt's zu Weihnachten traditionell das Silvesteressen, was bei anderen gerne zu Silvester gibt, nämlich Fondue. Und da freue ich mich auch drauf, jedes Jahr das Gleiche, aber ist immer wieder nett.
Klingt lecker und dabei wünsche ich natürlich einen schönen Abend mit deiner Familie, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Das war es mehr oder weniger auch mit der heutigen Ausgabe von Kreisab, natürlich noch nicht der letzten in diesem Jahr. Es gibt noch unser Quiz, das machen wir jetzt erstmal kurz. In der letzten Ausgabe habe ich nämlich vergessen, das Rätsel von Episode 54 zu lösen. Als Michael Allendorf zu Gast war, haben wir gefragt, wer war denn der erste Bundesliga-Verein, für den Michael Allendorf aufgelaufen ist. Das war die SG Wallau-Massenheim und die aktuelle Frage hat zu tun mit der Handball-Europameisterschaft der Frauen. Ich würde gerne wissen, wie die beiden Schiedsrichterinnen heißen, die das Finale gepfiffen haben. Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben, wie immer, entweder über Facebook oder via Twitter bei facebook.com/kreisab und bei Twitter @kreisab.de. Und Ja, ich wünsche natürlich auch allen Hörern schöne Weihnachtstage. Wir hören uns kommende Woche wieder, dann mit einem Rückblick auf das Handballjahr 2014. Und jetzt gibt's noch das am Anfang angekündigte Interview mit dem neuen Trainer der Füchse Berlin zur kommenden Saison, nämlich mit Erlingur Richardson. Angelangt im Interviewteil unserer Sendung begrüße ich heute einen bisher in Deutschland eher noch unbekannten Trainer, der ab der kommenden Saison bei den Füchsen Berlin auf der Bank Platz nehmen wird. Er wird die Fragen auf Englisch beantworten, da bitte ich ein wenig um Verständnis, aber ich denke, dass das kein Problem sein sollte. Willkommen jedenfalls an Erlingur Richardson. Hallo.
Hallo.
Ja, zunächst wollen wir auf das Aktuelle blicken. Es gab ein wichtiges Spiel für deinen Club SG Handball West Wien gegen die Fivers, ein traditionsreiches Duell. Ihr habt mit 26-31 verloren. Was hat nicht funktioniert? Warum hat es nicht gereicht für einen Sieg?
Yeah, it was a good game against Fivers and I think, you know, Fivers played very good game against us. So that, of course, is the one reason that we lost, of course, against a good opponent. But at the same time that we, like in the middle of first half, we had a little bit problem in attack and they got good and easy goals from fast break. Yeah, and then in second half, we had some good chances, but we didn't manage to score at that moment. So, but it was a good and a tough game, of course.
Also bist du durchaus zufrieden mit der Leistung deiner Mannschaft?
Yeah, most of the time, and then of course we missed some points in some hard games. And of course, when you think back, you always want to do a little bit better. And then, but for like in general, I think we can be, you know, satisfied, of course.
Denkst du, dass ihr Chancen habt auf den Titel in der HLA oder seid ihr ein Underdog im Vergleich zu Harz, den Fivers oder Bregenz?
I think all those four or five teams who will be like on the top after the or in the beginning of New Year, that all of them have chance to be a champion. But of course, I think all those teams, they cannot like miss any player. They have to have the whole squad ready in those games if they want to win. And that is of course the hard part. You never know if you get some injuries or who will be missing. But all of them can be. But they have to have like the whole squad.
Wie schätzt du denn das Niveau in Österreich dann generell ein, auch im Vergleich zur Bundesliga in Deutschland? Es gibt einige sehr gute Spieler, die jetzt auch in Deutschland spielen und noch relativ jung sind, wie zum Beispiel Raul Santos oder Maximilian Herrmann. Sind das so Spieler, wo man in den nächsten Jahren vielleicht noch ein paar mehr in Deutschland sehen kann?
Yeah, and there will be one going from next year from West Wien, who is going to Alex Herrmann, goes to meet his brother, and they will play together next year. And yeah, there are some good young promising player here in Austria, and I think there could be some maybe in the next years. And they have the 94 kid generation of Austria has been doing good in with the national teams, and I think maybe some of the players from that model will definitely be in Germany after maybe a few years. And the league is of course a little bit weaker of course than in Germany, but of course the Germany has the best players of the world in the league, but the league here is strong. And it's good, and here are good players and good coaches.
Wie viel weißt du denn schon von der deutschen Bundesliga?
Everybody else who is working with handball, this is the league that everybody is looking to. This is like, you know, this is like the Premier League of the handball, and I think everybody who is really into handball, they are watching and have favorite teams in Germany and favorite players probably also. And so I try to do my best, of course, to look at and see the games, at least through the internet or through the TV and so on. So I think everybody is following the German League.
Dann kommen wir noch mal ein bisschen mehr zu dir persönlich. Eine Sache, die sehr interessant war, du bist ja erst sehr spät ins Ausland gegangen. Du bist jetzt in Österreich, deine zweite Saison bei West Wien. Wie groß war damals für dich die Umstellung, als du ins Ausland gegangen bist? Gab es überhaupt eine Umstellung für dich? Isländische Menschen sind ja als sehr offen bekannt, als sehr tolerant, die auch gerne ins Ausland gehen. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
Of course, it is a big decision to make and to take with the family and so on. And that is, of course, like the biggest question mark when you are, you know, going between countries. How will the family be doing, the kids in school and so on? But it has been going great, and we have been having a good time here in Vienna. And so, of course, it's a big decision, but it was a good decision.
Wie schwer ist das denn für dich jetzt, West Wien dann zu verlassen?
Of course, now it's in the beginning. It's hard to move from Iceland to Austria, and now it's the opposite. Now it's the hard decision to take to leave from Westin to Germany. But of course, I think the most difficult part is just like you are saying, maybe a little bit goodbye to good friends that we have met here, good friendship with a lot of good people here, and that's probably the hardest part. And of course to leave a good club, because Westin is a big family, and also here are some good young players that you will hope that someone will keep on going to work with and help them to be a better players. And but of course, like I told you, the German League is the Premier League, and everybody wants to, I think, be there.
Das glaube ich auch, dass da die meisten hinwollen. Ja, einer dieser guten Freunde ist sicherlich auch Conny Wilczynski. Der hat bestimmt auch eine große Rolle gespielt bei deinem Wechsel jetzt zu den Füchsen Berlin. War er auch aktiv an der Wechselgeschichte beteiligt oder hat er der Sache nur zugestimmt?
He agreed on it in the end, but I think in the beginning of the season, this was not like the goal of me or Connie or Bob that I would come. It came like, I think, very quickly, and then of course then Connie was involved in when it started, and I think of course Bob did talk to Connie about just to get some information about my work and so on, because of course I was working now with Westin and Connie is the manager, and so I think of course they talked together and about a few things probably.
Warum glaubst du denn, dass so gut zu den Füchsen passt? Also die Füchse sind ja auch eine Mannschaft, die sehr, sehr mit jungen Spielern gerne zusammenarbeiten. Ist das so ein Punkt, wo du denkst, das könnte sehr gut funktionieren?
Yeah, I think that's the one reason my name came up. I think that's the one of the reason, and yeah, I think so.
Und eine Sache, die Hörer dieser Sendung ja auch interessiert, die sich immer beteiligen können mit den Fragen, die würden gerne wissen, wie gut ist denn im Moment dein Deutsch? Wie viel Zeit hast du überhaupt dafür, Deutsch zu lernen?
Yeah, the time is to do something else than handball is very hard to find in the schedule, and so I'm trying now to, and I have been like a little bit trying to get the German better, and like maybe now I can understand at least a little bit better German than I did like for 1 year ago, that's for sure. And now the next step is trying to get to talk in German a little bit more, and of course we started with English with Westin, and then it worked fine, so nobody wanted to also change it. If everything is doing fine, then it's of course hard to change the culture that is doing fine. But I think we need to work on the German, and that's also the goal that we moved to Austria, is try to learn new language, and that should always be the goal of when you are traveling between and live in another country. You have to be that flexible and have the interest to learn the language that is spoken in that country.
Traust du dir schon zu, die Gespräche dann ab dem Sommer mit der Mannschaft auf Deutsch zu führen?
I think I will be able to talk to the players in German when I'm at the floor, when the training is going on. I think that would not be the problem. But of course, when you want to, express your feelings and so on, of course, then it's sometimes hard if you don't have the language behind the feelings. So then maybe, just have to see how that will go on. And because, of course, we have to be able to express how we feel and to communicate together. So everybody has the chance to say what he wants. And if it's in English, maybe then I have to change it or a little bit. But I will try to do my best in those few months.
Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich denke, alle Fans der Füchse Berlin würden sich dann auch freuen, irgendwann mal ein Interview von dir auf Deutsch zu hören. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen sprechen, noch mehr über die Zukunft. Hast du schon Einfluss auf die Kaderplanung?
There will be like in January, of course, we had some discussion, about, some players and so on. And then, but now my aim is now with Westin, and I think also the Füchse is also aiming a little bit about their success until like the new year, and then maybe in January everything will go maybe a little bit faster.
Einer der interessanten Personen, die in der Bundesliga im Moment zu finden sind, ist sicherlich Dagur Sigurdsson. Der bleibt ja auch in Berlin. Auch Isländer, so wie du. Alfred Gislason ist ein weiterer Isländer, der in der Bundesliga sehr, sehr erfolgreich arbeitet. Es gab viele sehr gute isländische Spieler auch in Deutschland. Was macht denn die isländischen Trainer so besonders?
Yeah, this is the question that you always have to answer. That is also, you know, interesting question, and also it's very hard to measure. But first of all those guys that you named here before have been doing good. So of course, then everybody starts, okay. Yeah, you can maybe get good coach from Iceland, because the other ones before had make a good success and so on. And also, it's like, I think the Icelandic coach is also, in Iceland, it's very hard to be just a coach, you know. You have to be working in two jobs if you want to be a coach. But in other countries, you can maybe work just like a coach. And if you really have interesting in handball, then of course everybody wants to try it, just to be like a coach.
Was sind deine Stärken, würdest du sagen? Worauf legst du besonders viel Wert beim Training? Ist das Abwehrarbeit? Sind das taktische Dinge? Ist das die Angriffsarbeit? Was ist für dich besonders wichtig?
I think it's just, you know, a mix of everything. My background is like, you know, of course I was a player before, and I have master degree in sports science. So of course I think my strength a little bit maybe is from that background. But like the handball today, you need all the mixture of everything. And like we talked about in the beginning of the interview, I like to work with young players also. So I think it's just, you know, mixed of everything.
Dann werden wir uns natürlich überraschen lassen, was wir in der kommenden Saison von dir für taktische Tricks in der Bundesliga erwarten können. Eben habe ich den Namen Dago Sigurdsson ja schon genannt. Der ist ja weiterhin auch in Berlin. Wirst du dich am Anfang mit ihm auch vielleicht mal treffen und zusammensetzen und ein bisschen beraten, was auch die Mannschaft angeht?
Yeah, I think we, you know, we will find the time a little bit, of course, to talk together, and also, you know, we will also talk to him about, you know, the family in Berlin and so on, and of course we will get a little bit time to talk together. But hopefully I will meet him in Iceland in 4th or 5th of January when we Iceland and German play together.
Wer wird denn dann bei der Weltmeisterschaft besser abschneiden? Das muss ich natürlich jetzt auch noch fragen, wenn du gerade schon ansprichst, dass es da ja noch zwei Testspiele gibt.
That's always a hard question. I think both of those teams are, you know, a little bit question mark, I think. Yeah, but I think both of them will do good.
Dann wünschen wir dafür natürlich sehr, sehr viel Erfolg und viel Glück. Natürlich auch noch für deine restliche Zeit in Österreich. Du hast ja noch ordentlich was vor. Also der Titel ist auf jeden Fall möglich, hast du ja auch gesagt. Und dann freuen wir uns auf dich in der neuen Saison. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir kommen jetzt vom Männerhandball wieder zum Frauenhandball. Nach einer kurzen Pause gibt es noch die angekündigten Interviews, unter anderem mit Bundestrainer Heiner Jensen.